So, Hare Krishna, herzlich willkommen. Ich sehe ein paar Devotees, die gerade erst für den Samstag eingetroffen sind. Ich wollte heute Abend eine Vorlesung geben, wohl am besten in deutscher Sprache. Nun müssen wir sehen, wir haben Gäste aus dem Tessin da. Die Mahesha, sprichst du eigentlich Deutsch? Ich glaube, German? Tedesco? Rupa Manjari spricht auch nicht Deutsch natürlich und diese kleine Mataji auch nicht. Was machen wir da? What do we do? Wie ist mit dir, Malini? Deine. Es wird auch ziemlich schwierig. Vrindi ist nicht da für die Votis und manchmal musste man sich wirklich denken: Oh ja, schon wieder, danke. Jetzt lecke ich nur noch. Brauche ich nicht zu übersetzen. Gut, also wir lesen heute zweites Kapitel, Text 60. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo
Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Yatato hi api Kaunteya Purushasya Vipashita Indriyani Pramatini Aranti Prasabam Mana Yatato Shapi Kaunteya Purushasya Vipashita Indiyani Pramatini Haranti Prashabhangmana Yatato Shapi Kaunteya Purushasya Vipashita Indriyani Pramatini Adanti Prasabhang Mana Yatato Shapi Kaunteya Purushasya Vipashita Indriyani Pramatini Adanti Prasabhang Mana
Yatato Yapi Kaunteya
Yatato Yapi Kaunteya
Purushasya Vipashita
Purushasya Vipashita
Indriyani Pramatini
Indriyani Pramatini
Adanti Prasabhang Mana
Adanti Prasabhang Mana
Yatato Yapi Kaunteya
Yatato Yapi Kaunteya
Purushasya Vipashita
Purushasya Vipashita
Indriyani Pramatini
Indriyani Pramatini
Aranti Prasabhamana
Aranti Prasabhamana
Yatato Yapi Kaunteya
Yatato Yapi Kaunteya
Purushasya Vipashita
Purushasya Vipashita
Indriyani Pramatini
Indriyani Pramatini
Aranti Prasabhamana
Aranti Prasabhamana
Yatato Yapi Kaunteya
Yatato Yapi Kaunteya
Purushasya Vipashita
Purushasya Vipashita
Indriyani Pramatini
Indriyani Pramatini
Aranti Prasabhamana
Aranti Prasabhamana
Yatato Yapi Kaunteya
Yatato Yapi Kaunteya
Purushasya Vipashita
Purushasya Vipashita
Indriyani Pramatini
Indriyani Pramatini Aranti Prasa Bhammana.
Mataji, bitte.
Yatatoya Pitanteya.
Yatatoya Pitanteya.
Purushasya Vipachita.
Purushasya Vipachita.
Indriyani Pramati.
Indriyani Pramati.
Arandi
Prasabhammana.
Yatata, sich bemühend, hi, gewiss, api, trotz, konnte ja, o Sohn Kuntis, Purushasya, eines Menschen, Vipashita, voll unterscheidenden Wissens, Indriyani, die Sinne, Pramatini, erregend, Haranti, werfen, Prasabam, gewaltsam, Manaha, den Geist. Die Sinne sind so stark und ungestüm, o Arjuna, dass sie sogar den Geist eines Mannes gewaltsam fortreißen, der Unterscheidungsvermögen besitzt und bemüht ist, sie zu beherrschen. Erläuterung: Es gibt viele gelehrte Weise, Philosophen und Transzendentalisten, die die Sinne zu beherrschen versuchen. Doch trotz ihrer Bemühungen fallen selbst die größten von ihnen manchmal dem materiellen Sinngenuss zum Opfer, da ihr Geist erregt wurde. Selbst Vishwamitra, ein großer Weiser und vollkommener Yogi, wurde von Menaka zu sexuellem Genuss verleitet, obwohl er sich bemühte, durch schwere Tapasya und durch Yogaübung seine Sinne zu beherrschen. Natürlich gibt es noch viele ähnliche Beispiele in der Weltgeschichte. Es ist also sehr schwierig, den Geist und die Sinne zu beherrschen, wenn man nicht völlig Krishna bewusst ist. Stimmt. Ohne dass man seine Gedanken auf Krishna richtet, kann man von solch materiellen Betätigungen nicht ablassen. Ein praktisches Beispiel wird von Sri Yamunacharya, einem großen Heiligen und Gottgeweihten, gegeben, der sagt: Yadavadi mamacheta Krishna padadavinde navanavarasadam manyutyatam rantumasit taravadi patanari sangames maryamane bhavati mukha vikara shushtu Nishtivanam cha. Seitdem mein Geist im Dienst der Lotusfüße Sri Krishnas beschäftigt ist und ich dabei eine immer neue transzendentale Gemütsstimmung genieße, wende ich mich augenblicklich ab, sobald ich an sexuelle Beziehungen zu einer Frau denke, und ich speie auf den Gedanken. Krishna-Bewusstsein ist so transzendental und wunderbar, dass materieller Genuss von selbst widerwärtig wird. Es ist so, als hätte ein Hungriger seinen Hunger mit einer ausreichenden Menge nahrhafter Speisen gestillt. Ein anderes Beispiel ist Maharaja Ambarisha, der einen großen Yogi Durvasa Muni besiegte, einfach dadurch, dass sein Geist im Krishna-Bewusstsein vertieft war. Savai mana Krishna padaravindayo vashamsi vaikunta gunanuvanane. Sorry. So schöne Melodie. Yato yatato yapikonteya purushasya vipashita Indriyani pramatatini haranti prasabam manaha. Die Sinne sind so stark und ungestüm, o Arjuna, dass sie sogar den Geist eines Mannes gewaltsam fortreißen, der Unterscheidungsvermögen besitzt und bemüht ist, sie zu beherrschen. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyade Shatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shiva Shadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Heute Abend möchte ich gerne über ein Thema sprechen, was meines Erachtens von allergrößter Wichtigkeit ist für uns als Devotis, die ernsthaft um spirituellen Fortschritt bemüht sind. Srila Prabhupada hat einmal in einem seiner Vorlesungen gesagt, dass es einen ganz objektiven Maßstab gibt, anhand dessen wir feststellen können, inwieweit wir Fortschritte gemacht haben im spirituellen Leben. Und zwar sollte man untersuchen, inwieweit wir die Anhaftung an materielle Sinnesbefriedigung aufgegeben haben, also an die Gedanken, und zweitens, wie sehr es uns gelungen ist in unserem Leben, Anhaftung an Krishna zu entwickeln. Nicht? Das können wir einfach mitnehmen als kleinen Test, den wir machen können in unserem Leben. Wie weit ist es uns gelungen, Anhaftung an Krishna zu entwickeln? Und auf der anderen Seite, inwieweit sind wir noch angehaftet an materielle Dinge? Und auf diese Weise können wir feststellen, wie weit wir Fortschritte machen. So, morgen möchte ich ein bisschen über Anhaftung, über Krishna sprechen in meiner Morgenvorlesung. Es wird eine sehr nektarhafte Vorlesung geben. Heute Abend denke ich aber, dass ich ein bisschen über das Aufgeben von der Anhaftung an die materielle Welt sprechen werde. Wir mögen uns natürlich fragen, wie können wir wiederum messen, ob wir die Anhaftung an die materielle Welt aufgegeben haben. Dürfte ich hierzu mal ein paar Gedanken von euch hören? Wie kann man das messen? Was können wir untersuchen in unserem Herzen, um festzustellen, wie weit es uns gelungen ist, die Anhaftung an die materielle Welt aufzugeben? Mhm. Wie viel Geschmack wir am Chanten des Hare Krishna Mantras haben? Wie viel Angst wir noch vor dem Tod haben. Die Haltung, die wir zum Dienst haben. Mhm. Wie viel wir frei sind von Zorn und Klagen. Sorgen und Klagen. Mhm. Ja. Mir scheint, das, was jetzt gesagt wird, spiegelt so ein bisschen die Meinung der Zuhörenden wider. Ich möchte ein anderes Kriterium nennen. Ihr habt sehr nice Kriterien genannt. Das Kriterium, was Prabhupada sagt, ist, wie weit wir Anhaftung an Sexualität aufgegeben haben. Hier, an diesem Thema können wir, oder an dem Wunsch an Sexualität. An diesem Thema können wir im Herzen herausfinden, wie weit wir uns schon von der materiellen Welt gelöst haben. Die anderen, die Tests, die ihr genannt habt, sind aber auch sehr, sehr richtig und sind von Srila Prabhupada oder in der Philosophie auch gegeben worden. Also es ist bei diesen Fragen so, dass es nicht immer eine einzige richtige Antwort gibt, sondern offensichtlich viele. Nun, ich glaube, dass wir heute Abend eben eine Zuhörerschaft von Devotees haben, die hauptsächlich Insider sind und denen man solch ein Thema auch zumuten kann. Die Anhaftung an Sexualität ist tatsächlich eines der Grundanhaftungen an die materielle Welt und die schwerwiegendste. Es ist auch so, dass wir wissen müssen, dass es eine ganz grundlegende Anhaftung ist, die, über die sich jeder Gedanken machen muss und jedes Mitglied unserer Bewegung. Das ist nicht so, dass nur die Brahmacharis sich Gedanken darüber machen sollen oder nur die Grihastas oder nur die Sannyasis. Alle Ashrams müssen sich mit dieser Thematik auseinandersetzen, der Anhaftung ans andere Geschlecht. Selbst Vishwamitra, ein großer Weiser, schreibt Srila Prabhupada hier, und vollkommener Yogi, wurde von Menaka zu sexuellem Genuss verleitet, obwohl er sich bemühte, durch schwere Tapasya und durch Yoga-Übung seine Sinne zu beherrschen. Nicht? Das ist also der Grund, die Grundanhaftung ans materielle Leben ist in dieser Anhaftung an die Sexualität drin gelegen. Einst hat Srila Vyasadev, der gelehrte, also Autor der vedischen Schriften, eine Vorlesung in seinem Ashram gegeben, zu der auch der große Weise Jaimini zugegen war. Und er sagte: Meine lieben Schüler, ich möchte euch ganz entschieden bitten, bloß nicht zu viel Gemeinschaft mit dem anderen Geschlecht zu haben, denn es könnte sein, dass selbst ihr von einer hohen Stufe zu Fall kommen könnt. Und Jaimini sagte: Come on, Guruji, ich doch nicht mehr. Jaimini war zu dem Zeitpunkt schon ein großer Weiser, sagte also etwas in dieser Richtung, und Vyasadev dachte sich, warten wir, sagte nichts und ging dann nach Benares. So in Benares nahm er die Form einer wunderschönen Frau an, zog sich das Gewand einer Asketin an und ging dorthin, wo Jaimini seine Bußübungen ausübte. Jaimini machte abends noch einen kleinen Spaziergang und sah, als gerade so die Dunkelheit einbrach, eine wunderschöne, ihm bisher unbekannte Frau unter einem Baum dastehen. Und er fragte sie: Du bist bestimmt auch in Bußübung vertieft? Ja, sagte sie, ich bin auf der Durchreise, ich bin eine Asketin. Oh ja. Und sie fragte ihn: Hast du irgendwo, kannst du mir einen Ratschlag geben, wo ich für die Nacht unterkehren kann? Ach, sagte er, das ist schwierig jetzt, wir sind mitten im Wald. Da ist weit und breit nichts. Bitte sei doch mein Gast, komm für diese Nacht in meine Einsiedelei unter. Oh, sagte sie, das ist nicht okay. Was sollen die Leute denken, du bist ja allein. Ach, kein Problem, ich bin nur wirklich über diese Gedanken erhaben, sagte Jaimini. Nun komm du, also wirklich. Also ein bisschen indiskret jetzt, das hier so eine Befürchtung zu haben. Naja, sie stimmte ein und Jaimini wies ihr für die Nacht seine Hütte zu und schlief draußen. Mitten in der Nacht wurde er aufgeweckt. Es regnete und regnete und regnete. Da wurde patschnass, ungefähr so wie heute Nachmittag da in Zürich, hat es ja auch ganz entschieden geregnet. Und er fing so ein bisschen an zu husten und sie sagte dann: Also es wird jetzt so unwirtlich hier draußen, ich komme rein. Nein, sagte sie, lieber nicht, also man weiß ja nie. Ach nun, rede jetzt nicht, dummes Zeug, sagte er und legte sich hin und rastete neben ihr. Und plötzlich wachte er auf in der Nacht, völlig elektrisiert und spürte doch Regungen in seinem Geist, die also vor denen er sich fürchtete. Plötzlich fühlte er regelrechte, starke Anziehung und plötzlich wurde sein Herz von etwas in Brand gesetzt, was so stark brannte, dass es ihm die Unterscheidungskraft wegnahm und im Nullkommanichts rollte er sich einfach rüber auf sie drauf. Und fing an, also romantisch ihre Form zu untersuchen, als er plötzlich merkte, die hat einen Bart. Dann wurde ihm plötzlich ganz anders, machte er wohl eine Öllampe oder sowas an, jedenfalls Licht, und da sah er, wie er auf seinem spirituellen Meister Vyasadev sich raufgerollt hatte, in romantischen Gefühlen. Keiner Diaksha ist völlig schockiert mit mir heute. Und er sagte, Vyasadev sagte nichts. Der Punkt war klar. Selbst auf einer fortgeschrittenen Stufe des spirituellen Lebens sollte man nicht meinen, man hätte mit dieser Anhaftung nichts mehr zu tun. Deswegen habe ich diese Vorlesung oder diesen Punkt vor meine Vorlesung gestellt, sodass jeder und also alle Devotees, ganz gleich in welchem Ashram sie sich befinden, die Matajis, ob sie nun verheiratet oder unverheiratet sind, sich in gleicher Weise angesprochen fühlen. Dies ist wirklich die Grundanhaftung ans materielle Leben, sich in Form der Anziehung ans andere Geschlecht manifestiert. Diese Grundanhaftung hat sehr viel zu tun mit dem falschen Ego, das uns identifizieren lässt mit dem physischen Körper. Einst hat Srimati Sita Devi, das sage ich nachher, so, lasst uns deswegen jetzt mit Ehrlichkeit und mit Verständnis ein bisschen dieses Thema durchdiskutieren. Die spirituelle Seele, die in die materielle Welt hineinkommt, nimmt eine falsche Identifikation an durch das falsche Ego, welches im Herzen diese Identifikation mit dem physischen Körper bewerkstelligt. Sie hält sich in dieser materiellen Welt fälschlich für den Genießenden von Sinnesobjekten, die sich außerhalb ihrer also die sich in der Wahrnehmung, will ich mal sagen, manifestieren. Diese Haltung, ein Genießender zu sein, ist an und für sich auf einer falschen Grundlage, auf einer illusorischen Grundlage. Wir sind nicht die Genießer der materiellen Welt. Das Sanskrit-Wort für Genießer ist Purusha. Und es ist interessant, Purusha bedeutet auch das männliche Prinzip. Purusha ist ein Name, der sich auf die höchste Persönlichkeit Gottes bezieht. Ihr wisst, morgens chanten wir immer das Lied Govindam Adi Purusham, der ursprüngliche Purusha, nicht? Govinda, der ursprüngliche Purusha. Alle anderen Seelen in Beziehung zu Govinda sind Prakriti oder sind weiblicher Natur. Das heißt, von ihm zu genießen. So wie wir aber in die materielle Welt hineinkommen und, sagen wir mal, ein falsches Ego annehmen, glauben wir, wir sind der Genießende und wir üben das aus, meistens in Bezug auf das andere Geschlecht. Der Mann möchte die Frau genießen und umgekehrt, eine Frau fühlt sich angezogen zum anderen Geschlecht, zum Mann. Diese Anziehung wird im Srimad Bhagavatam im 5. Kanto als die Grundillusion des materiellen Daseins bezeichnet, weil sie, versteht ihr, sie beruht auf dem Konzept des Purushas. Nicht? Habt ihr schon, wir haben doch alle schon gehört, wir wollen Krishna imitieren in der materiellen Welt. Was das bedeutet ist, dass wir Purusha sein wollen, der Genießende, und nicht einverstanden damit sind, tatsächlich Krishna Freude zu bereiten, für Krishnas, von Krishna genossen zu werden. Nicht? Das ist die Grundillusion des materiellen Daseins und die tut sich halt dann ganz gezielt aus, wie soll ich mich ausdrücken, ganz gezielt manifestieren in Form der sexuellen Anziehung und dem Wunsch, das andere Geschlecht zu genießen. Es ist der Anker ins materielle Leben, und solange ein Devotee noch von dieser, sagen wir mal, Verunreinigung im Geist, eben der Wunsch Purusha zu imitieren, besessen ist, wird er nicht in das Königreich der Liebe eingehen können, in den Bereich, der von Prema regiert wird. Er wird weiterhin in dem Bereich bleiben müssen, der von Karma, von Lust regiert wird, der materiellen Welt nämlich. Dieser Wunsch zu genießen ist so stark, selbst bei Yogis noch, also Purusha zu imitieren, dass er auch eine feinstoffliche Form annimmt. Selbst wenn es jemandem gelungen ist, die Anhaftung als andere Geschlecht zu überwinden durch, sagen wir mal, Jnana, durch philosophische Überlegung, wird er weiterhin oder wird sie weiterhin noch, wenn sie nicht das Purusha-Konzept abgelegt hat, nämlich ich bin der Genießende, auf andere Art und Weise von der Lust begleitet werden. Nämlich der Lust oder dem Wunsch nach Ansehen, Anerkennung und eigenem Gewinn, eigenem Profit. Mit dem eigenen Profit ist so drin, wenn man mit Menschen zu tun hat und sich überlegt, was steckt da für mich drin an einem Nutzen in diesem Austausch? Kennt ihr diesen Wunsch nicht? Ich ergebe mich mit dem ab, wenn, oder mit der ab, wenn ja da irgendwie etwas für mich drin steckt. So, selbst wenn das Purusha-Konzept, und das scheint mir wichtig hier zu sagen in dieser Vorlesung über materielle Anziehung, ist auf zwei Ebenen tätig. Die erste Ebene, dass ich genießen möchte, das Zusammensein mit dem anderen Geschlecht. Und die zweite Ebene ist, dass ich einfach Ansehen, Anerkennung und Gewinn für mich genießen möchte. Solange diese beiden Manifestationen der sexuellen Anziehung an die Welt noch da sind oder der Anziehung an die Welt, können wir nicht wirklich in das Königreich der Liebe hineingehen. Für die grobstoffliche Anziehung wird uns in jedem, wird einem Devoti das Gelübde des Brahmacharya empfohlen, auch unseren Haushältern. Sie halten das Zölibat auch ein. Und für die feinstofflichen Anhaftungen, die noch schwieriger zu überwinden sind, wird den Devotis von Mahaprabhu der Vers Trinada Pisunichena Taroiva Sahishnuna angeraten. Ich möchte das nicht übersetzen. Diejenigen, die den Vers nicht kennen, können dann später nach der Vorlesung andere Devotis fragen, die sich damit auskennen. So, nun möchte ich heute nicht so sehr, weil ich nur wenig Zeit habe, über diese Art der Anziehung sprechen, sondern ich möchte darüber sprechen, wie wir sie überwinden können. Ich habe mir eine Liste von Dingen zusammengestellt, die praktisch wirken für jemanden, der plötzlich merkt, oder für eine Mataji, die plötzlich merkt, dass sie von diesen Wünschen nach dem anderen Geschlecht überwunden werden. Ich möchte dann noch über ein neues Thema, was wir ausgearbeitet haben, sprechen, was euch sehr überraschen wird. Nämlich, was zu tun mit unseren Emotionen. Eine Frage, die immer häufiger auftritt in unserer Gesellschaft, unserer Bewegung. So, was sehr wichtig ist für einen Devoti, der bemüht ist, frei von der materiellen Anziehung zu werden, ist, dass man zunächst einmal versteht, dass die Anziehung im Geist beginnt. Der Geist ist eine Wundermaschine. Wenn der Geist unagitiert und wenn der Geist agitiert ist, dann wird auch der physische Körper agitiert und Lust wird sich leichter in den Augen und in anderen Teilen des Körpers manifestieren. Wenn der Geist jedoch zur Ruhe gebracht ist, ist es möglich, dass man selbst in einer Atmosphäre, wie sagen wir auf Sankirtan in Niederdorf oder auf dem Interdom Maharaj geht jetzt mit seinen ist mit seinen Devotees, mit, ich glaube, ungefähr 200 Devotees in Polen unterwegs, und sie gehen viel an Stränden hin, weil sich dort sehr viele Polen zusammen gefärcht, also zusammen, wie sagt man im guten Deutsch, also geballt aufhalten, nicht? Also man kann, wenn der, es kommt darauf an, wenn wir Brahmacharya praktizieren wollen, darauf an, den Geist zur Ruhe zu bringen. Denn zwischen dem Geist, ihr könnt euch das ungefähr so vorstellen, und den Sinnesorganen, mit denen lustvolle Tätigkeiten ausgeführt werden, also zu Deutsch den nachkommenschaftserzeugenden Organ, nicht, besteht so etwas wie ein feiner Draht. Und wenn jetzt der Geist unruhig ist, werden auch diese nachkommenschaftserzeugenden Organe beunruhigt und sich da Lust manifestieren. Deswegen, der Geist ist wie ein Dynamo, ein Powerhouse, und die Sinne sind wie Drähte, die zu den Organen gehen, auch zu den Augen gehen, und dieses Powerhouse, in dem muss die Kraft richtig gebündelt sein. Wenn die Kraft im Geist, auch wenn wir sagen so schön in unserem ISKCON Deutsch, ausgespaced ist, nicht, wenn sie so, dann ist es sehr, sehr leicht, dass plötzlich die Sinne anfangen, sich zu melden und zu regen. In den klassischen Sanskrit-Schriften gibt es eine Meditation, durch die man den Geist zur Ruhe bringen kann. Das ist eine sehr schöne Meditation, die ich euch gerne vorlesen möchte. Ich bin eine reine spirituelle Seele, ohne einen männlichen oder weiblichen Körper. Es gibt keine Lust und keine sexuellen Wünsche in der Seele. Die Lust tritt nur auf in meinem materiellen Geist. Aber ich übe jetzt, ein Beobachter dieses Wunsches zu sein. Ich bin Asanga. Asanga heißt distanziert. Sangha heißt Gemeinschaft und A heißt keine Gemeinschaft. Mein Wille, Fortschritt im Krishna-Bewusstsein zu machen, ist da stark. Ich bin völlig im mentalen und physischen Brahmacharya situiert, und ich bin ein Teil von Sri Krishna. Nicht über diese, so meditiert ein Devotee, der merkt, wie sein Geist plötzlich in Unruhe gebracht worden ist durch den Kontakt mit der materiellen Energie. Er macht sich also bewusst darüber, dass er eine reine spirituelle Seele ist und dass Wünsche, materielle Wünsche in dieser Beziehung nur dann auftreten können, wenn das Powerhouse des Geistes nicht richtig, wenn es nicht richtig abgeschlossen und nicht richtig situiert ist. Nicht? Einmal ging Srimati Sita Devi, das kommt im Ramayana vor, mit Lord Ramachandra im Wald und fragte Lord Ramachandra, wie kann man eine Person erkennen, die frei von Lust ist? Hört bitte jetzt die Antwort von Lord Ramachandra, denn diese Antwort wird uns ganz klar machen, dass frei von Lust zu sein möglich ist für jemanden, dessen Geist immer in Ruhe gebracht worden ist. Lord Ramachandra gibt insgesamt drei einzelne Merkmale an für eine Person, wo das Powerhouse stimmt, sozusagen. Das erste ist einfach. Also es ist wohl sehr klar zu verstehen. Eine Person ist frei von Lust, die niemals an das andere Geschlecht denkt, mit Gedanken dieses Geschlecht zu genießen, also der andere zu genießen. Das zweite ist, jemand, der niemals lügt, der ist frei von Lust. Ich glaube, es ist klar, wenn wir dieses Bedürfnis haben zu lügen, um uns vielleicht mit diesen kleinen gesellschaftsfähigen Lügen ein bisschen gesellschaftsfähig zu gestalten, sind wir angehaftet an unsere Anerkennung, an unsere Position und so weiter. Und das dritte Merkmal von jemandem, der frei ist von Lust, ist jemand, der niemals einen anderen bestraft, ohne Grund dafür zu haben, oder jemand, der niemals einen anderen bestraft, mehr als notwendig. Lasst uns kurz über diesen Punkt uns Gedanken machen. Kennt ihr dieses Symptom, dass jemand etwas verkehrt macht und dann plötzlich wird man so wütend auf den, dass man fast eine Königsmango nehmen könnte und das in die Richtung seines Gebisses werfen könnte. Nicht? Das heißt, man ist innerlich immer im Ungleichgewicht. Aus der Balance geworfen. Oder, dass man plötzlich, kennt ihr diese Haltung in einem selber, dass man plötzlich ohne einen Grund plötzlich jemanden bestrafen will, so heavy. Also, was denn? Ich bin doch jetzt gar nicht, was habe ich denn gemacht? Das zeigt auch, dass jemand innerlich so aufgeballt ist, so viel Passion, dass er, ja, also wie ein Balkanese, ein Mensch aus, ein Bewohner des Balkans, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die am laufend Knoblauch gekaut und sind also am Schäumen, nicht? Und, nicht? Also grundlos jemanden bestrafen und jemanden mehr bestrafen, als es notwendig ist, ist ein Anzeichen davon, dass man eben aufgewühlt ist innerlich und sich da noch das Powerhouse noch nicht richtig eingestellt hat. So, an diesen drei Symptomen können wir also sehen, dass die Lust ein innerer Zustand ist, ein mentaler Zustand ist. Wenn wir uns also jetzt Gedanken darüber machen wollen, wie wir diese Anziehung an die materielle Energie aufgeben möchten oder können, müssen wir uns in erster Linie mit dem Geist beschäftigen. Nicht? Wir, Brahmacharya heißt, auf der Ebene des spirituellen, der spirituellen Natur verankert zu sein. Brahma heißt spirituell und Charya kommt von Kari oder Kara, also Kara eigentlich, tun. Nicht? Man handelt auf der spirituellen Ebene. Krishna. So. Ich möchte jetzt also durch eine Liste hindurchgehen, die wir ausüben könnten, wenn wir merken, wie wir von materiellen Wünschen überwältigt werden. Der erste Punkt, den Srila Prabhupada immer wieder gemacht hat in seiner Lehre, also in seiner Präsentation des vedischen Wissens, ist, dass wir dass wir Brahmacharya ausüben können, am besten durch einen guten Sadhana. Sadhana in der Übersetzung ist übrigens etwas, was ganz analog mit dem Brahmacharya ist. Brahmacharya heißt etwas Spirituelles machen, zu Deutsch gesagt. Und Sadhana heißt auch so ähnlich. Sat ist, sind ewig und Sadhana heißt auch was tun, was uns auf die Ewigkeit vorbereitet. Indem wir also spirituelle Tätigkeiten ausüben in unserem Leben, können wir mit großer Sicherheit diese ewige Feinde des Lebewesens, die Lust, überwinden. Durch Sadhana wird unser Geist nämlich beruhigt und auf Krishna gerichtet, und so wird die Kraft, die wir haben im Geist, durch einen guten Sadhana auf den Service gelenkt. Versteht ihr? Lust fängt im Geiste an, der agitiert ist durch materielles Leben und durch den Kontakt mit der materiellen Energie. Und wenn wir dieses Powerhouse jetzt nicht, sagen wir mal, wenn die Kraft nicht nach oben lenken in den Service für Krishna, in spirituelle Tätigkeiten, wird diese Kraft unsere Nerven anstecken, also wie die sind ja wie Drähte, und unsere Sinnesobjekte, unsere Sinnesorgane und Augen und all das kommen unglaublich in Fahrt. Nicht? Das heißt, besonders eine Frau, die im Geiste ungelenkt wird, nicht? Da kommt plötzlich die ganze Kraft in die Augen hinein, und sie kann dann mit den Augen also fast Pfeile abschießen. Es ist fast spürbar. Wenn ihr dieses Experiment, wir brauchen es nicht zu machen, nicht? Wir können es aus den Schriften nehmen. Beim Mann ist es so, dass diese Kraft gleich viel lower steigt, ganz in die Teile, die unterhalb der Gürtellinie liegen und die wir hier nicht näher beschreiben brauchen. Nicht sofort wird das wird da die ganze Kraft gespürt, und es ist etwas, was eben von diesem nicht regulierten Kraftfeld, dem Powerhouse des Geistes, ausgeht über die Sinne. Deswegen, das Allerwichtigste für die Lust ist, dass wir sie von allen Seiten mit Sadhana umgeben sollten. Wenn wir merken, dass wir diese Gefühle entwickeln, und das passiert jedem zu jeder Zeit, müssen wir diesen Virus der Lust sozusagen, jetzt kommt hier mal das Sanyasi durch ein bisschen in der Aussprache, umzingeln. Nicht? Wir müssen ihn umzingeln mit spirituellen Übungen, allen voran dem Chanten des Hare Krishna Mahamantras, aber zweite Stelle wird meistens Kirtan erwähnt. Kirtan wird sehr oft auch an erster Stelle erwähnt, dass man richtig, man soll auch richtig tanzen, dass man die Kraft ruhig rauslässt. Kirtan, Japa, und jetzt kommt es, das ist für viele neu. Man sollte weniger zu sich nehmen. Fasten. Fasttage wie Ekadasi sind ganz besonders, also wo man weniger zu sich nimmt, oder das Bhimanirjala Ekadasi ist auch fantastisch geeignet für solche Sachen. Das umzingelt diesen Virus von allen Seiten, nicht? Sadhana, Fasten, Japa Kirtan, das macht so eine Schutzschicht da, eine spirituelle Schutzschicht, sodass auf alle Fälle diese elektrische Kraft des Geistes, der jetzt ein bisschen materiell agitiert ist, nicht nach unten wegrutscht in die niederen Bereiche, sondern uns erhalten bleibt für den Service für Krishna. Eins müssen wir jedoch verstehen. Diese Anziehung an die materielle Welt, die wir schon seit Jahrmillionen kultiviert haben, diese Anziehung geht letztendlich nur weg durch die Barmherzigkeit Krishnas. Das hat Prabhupada auch immer sehr, sehr klar gemacht. Es ist eine sehr starke Kraft, diese materielle Anhaftung. Und wir sollten nicht denken, dass wir sie ganz aus eigener Initiative beseitigen können. Nein, wir brauchen die Barmherzigkeit von Sri Krishna dazu. Sri Krishna zieht den Devoti von der materiellen Welt weg durch seine ihm eigene Qualität der Anziehung. Krishna, der Name, heißt der Allanziehende, und es gibt richtig Meditationen über Sri Krishna, die uns empfohlen werden, sodass wir die Anziehung an die materielle Form verlieren. Einmal hat Srila Prabhupada einem Devoti, der größere Schwierigkeiten hatte mit dieser Anziehung, ich möchte seinen Namen hier aus diskreten Gründen nicht erwähnen, geschrieben, er solle Detis verehren und auf die transzendentale Bildgestalt des Herrn auf dem Altar schauen. Auf diese Art und Weise würde diese Anziehung an die materielle Rupa, die materielle Form, weggehen. Nicht so. Auch Haushältern hat er, ist empfohlen in unserer Tradition, die Detis zu verehren. Es gibt sogar eine Vaishnava-Tradition, deren Schlussfolgerung wir auch zu einem großen Teil bejahen können, die allen Haushältern direkt vorschreibt, Detis zu verehren. Bei der Einweihung werden denen Detis gegeben, die sie verehren. Das ist bei uns in unserer Tradition nicht nötig, aber ich wollte nur sagen, das ist ein bekanntes und bewährtes Mittel, was sich auch durch andere Traditionen, in anderen Traditionen erwiesen hat. Einfach die transzendentale Form Krishnas im Geiste zu haben. Entweder durch die Deity-Verehrung oder dass wir Krishna-Buch lesen und andere solche Literaturen, wo uns Krishna und seine Aktivitäten nahegebracht werden. Also diese letzte Spur an materieller Lust können wir nicht einfach durch Sadhana und Fasten und so weiter umkornen, wie so ein Virus, das dann nicht ausbricht, sondern wir brauchen die Barmherzigkeit Krishnas dazu. Diese ursprüngliche Anziehung, die wir leider vergessen haben in der materiellen Welt. So, ich möchte jetzt, ich könnte jetzt natürlich viel... Ah, Krishna. Es ist so, ich wollte eigentlich ein Seminar geben darüber, und ich werde zu einem späteren Zeitpunkt dieses Seminar bestimmt in Zürich geben, wenn ich euer Gast nochmal sein werde, aber das wird in diesem Jahr schwerlich möglich sein. Deswegen möchte ich jetzt zu einem letzten Punkt noch kommen, der mir sehr, sehr wichtig erscheint. Es ist so, dass viele Menschen sich mit diesem Thema, was wir gerade durchnehmen, beschäftigen. Ich glaube, dass es jeder Mensch tut, jeder Devotee tut und auch tun muss in seinem Leben. Bei dieser Behandlung dieses Themas gibt es jedoch ein wichtiges Nebenthema, was meines Erachtens nicht vernachlässigt werden sollte, insbesondere nicht in einer Zeit wie unseren, wo man sich so viel Gedanken darüber macht. Es ist so, dass jeder Mensch ein bestimmtes emotionales, worüber sich auch ein Devoti hier aus unserem Schweizer Yatra meines Erachtens durchaus qualifiziert Gedanken gemacht hat. Dieser Devoti hat ermittelt, dass es in einem Körper, dass es in einem Menschen verschiedene Arten von Körper gibt. Den physischen Körper, der ausreichende Mengen Nahrung braucht, um versorgt zu werden. Dann den intellektuellen Körper, das, was man denken muss. Und dann auch die emotionalen Körper oder das Herz vielleicht, nicht? Das ist die Emotion, die ein jeder Mensch hat von uns. Nun, es fällt vielen auf, und das ist mir auch sehr als Prediger sehr oft gesagt worden von wohlmeinenden Beobachtern der Bewegung für Krishna-Bewusstsein, dass die Devotis unglaublich stark sind in ihrem spirituellen Verständnis. Sie haben ein unglaublich philosophisches Verständnis. Bei manchen Devotis kann man auch eine unglaubliche starke Intelligenz sehen, die sie gewonnen haben, dadurch, dass sie sich von sinnvollen Tätigkeiten zurückgezogen haben. Vielen Devotis jedoch ist es nicht so klar, wie sie mit ihren Emotionen umgehen können, weil da natürlich diese unliebsame Schranke, wenn man darüber geht, über die eine bestimmte Grenze, ist man plötzlich in dem Bereich der Sentimentalität drin oder einfach völlig begierig nach der Gemeinschaft von dem anderen Geschlecht. Deswegen ist das ein natürlicher Bereich, wo ein Devoti, der sich in der Philosophie auskennt, ein bisschen vorsichtig ist. Er will nicht einfach nur auf der mentalen, gefühlsmäßigen Ebene da sentimental herumschlingern und schlingeln, nicht? Und er möchte auch strikt sein, was seine Anziehung, was er möchte auf keinen Fall dem Feuer der Lust zum Opfer fallen, nicht? Das ist ganz klar. Trotzdem ist es wichtig für einen Devoti, dass er mit seinen Emotionen aufgehoben ist. Ich glaube, wir alle wissen, wenn wir unseren physischen Körper nicht ausreichend ernähren, dann werden wir schwach und fühlen uns ausgepowert, wir sind nicht in der Lage, etwas zu tun und so weiter. Kennt ihr das, diese Situation, ihr habt den ganzen Tag wirklich euch hart in eurem Service angestrengt, wirklich allen Herausforderungen ins Gesicht gesehen und der Tag ist eigentlich gut gelaufen von dem Service her, aber man hat nicht die Gelegenheit gehabt, tiefe Gedanken zu haben. Kennt ihr das? Dann ist man abends noch da, also jetzt nehme ich noch ein Buch an, jetzt kann ich noch nicht schlafen, und dann versucht man noch irgendwie was mit dem Brain anzufangen. Kennt ihr das? Also, ich weiß, dass als Prediger passiert uns das laufend, denn manchmal sind die Tage so anstrengend, wenn wir 3 Lectures am Tag geben müssen und dann auch hier das arrangieren und die noch alle anrufen und die Poster hängen ja noch nicht und so weiter. Und dann ist mal abends doch der intellektuelle Körper braucht noch ein bisschen was. Also holt man sich nochmal was raus und versucht den Geist ein bisschen zum Rauchen zu bringen, bevor man sich, also den Intellekt zum Rauchen zu bringen. Manchmal kommt es jedoch auch vor, dass wir merken, wo sind meine Freunde? Wo ist dieser tiefe Austausch mit jemandem, mit einem Devotee, wo ich mich über Themen unterhalte, die mich ganz direkt etwas betreffen, wo ich mein Herz offenbare? Wo ist das, was was Rupa Goswami beschreibt, dass man Geschenke gibt, Geschenke annimmt, sich vertraulich austauscht und vertraulichen Ratschlag bekommt, ohne Angst zu haben, dass der andere in irgendeiner Weise zu nahe tritt und so weiter. Was wir da spüren, ist der emotionale Körper, der nach Nahrung schreit. etwas, was wir lange, was wir vielleicht ignorieren können für einen Augenblick, weil wir damit vielleicht noch nicht richtig umgehen können, aber was wir nicht für alle Zeiten ignorieren können und wollen und sollen und brauchen, weil es in unserer Tradition ja also Hinweise gibt, dafür zu sorgen. Rupa Goswami sagt, wie man den Emotionalen, das Herz, wieder Liebe auftreten kann. Priti ist das Sanskrit-Wort. Priti heißt liebevoller Austausch zwischen Devotees, dass man Geschenke gibt, Geschenke annimmt, Prasadam gibt, Prasadam annimmt. Wie habe ich heute von Priya Krishna die Supreme Mango gekriegt? Die habe ich, glaube ich, von Gornitai eigentlich gekriegt. Gut, aber trotzdem, die Mango ist mir direkt ins Herz gegangen. Sieht auch wie ein Herz aus, ehrlich gesagt. Und das freut mich jetzt einfach. Die werde ich also nicht aufgeben, selbst wenn mich drei Leute belagern würden heute Abend. Nicht, dass es... Ich selber habe in meinem Leben gemerkt von diesem liebevollen Austausch. Ich weiß nicht, ob ihr gehört habt, die Votis haben mir ein wunderschönes altes Hexenhäuschen hergerichtet, das Karuna Bhavan in Abenteuer. Und als ich das erste Mal da reinging, da ging aus jeder Ecke dieses Hauses einfach so viel Zuneigung hervor. Ihr müsst mich mal besuchen beim kleinen Karuna Haus, nicht meinem kleinen Mercy Haus. Das ist einfach so geschwängert von Priti, nicht? Da ist so viel Priti, liebevoller Haus, weil viele Leute haben sich da bemüht und haben einen Klingelknopf beigesteuert und ein anderer hat ein halbes Kopfkissen gespendet und ein anderer, also all sowas, nicht? Und es ist sehr nice, es ist sehr nice, das zu empfangen und auch anderen dann das zugänglich zu machen und allen anderen einzuladen. Das ist etwas sehr Wichtiges, was wir praktizieren müssen. Wenn wir das nicht tun, wird Folgendes passieren. Wir werden denken, dass wir unseren emotionalen Körper nähren können, indem wir mit dem anderen Geschlecht eine Beziehung eingehen. Es ist so, ich möchte ein kleines Grundprinzip, das ist jetzt allerdings nackte Psychologie, aber spirituelle Psychologie, erklären. Ein Mensch in dieser Welt ist immer Batu. Batu heißt jemand, der nicht vollkommen ist, sondern der durch etwas anderes erst vollkommen wird. Und zwar auf allen Ebenen seines Seins. Zum Beispiel müssen wir essen. Ohne Essen geht das nicht weiter mit uns. Batu heißt, wir müssen versorgt werden durch Nahrung. Wir brauchen auch andere Dinge. Zum Beispiel brauchen wir Helligkeit, also die Sonnenstrahlen. Wir müssen mit Licht versorgt werden, um in dieser Welt etwas zu tun. Das Lebewesen in dieser Welt ist nicht vollkommen. Es braucht, um etwas zu tun, etwas anderes. So ist es auch mit unseren Emotionen. Wenn wir es uns nicht gelingt, sagen wir mal innerlich diese Zuneigung zu kriegen und im Gleichgewicht zu sein, werden wir das suchen bei einer anderen Person, meistens bei einem Mitglied des anderen Geschlechtes. Der Mann fühlt sich wie eine Halbkugel, könnte man jetzt mal sagen, nicht eine ganze Kugel, und die Frau ebenfalls fühlt sich wie eine Halbkugel, dann sagt man, lasst uns jetzt eine Ganzkugel werden. Versteht ihr die Idee? Komm, lass uns eine Kugel formen. Das hat bestimmt noch niemand gesagt, wer der eine Beziehung eingegangen ist, aber das ist eigentlich, was dahinter ist, nicht? Nur für eine gewisse Zeit ist das wahnsinnig aufregend, mit jemandem vom anderen Geschlecht zusammen zu sein, weil die einfach so anders denken, fühlen und wollen. Aber nach einer gewissen Zeit merkt man, was in dieser Halbkugelphilosophie eigentlich wirklich drin ist. Der andere will von dem anderen vollkommen werden und fordert das ein und fängt ihn dann zu kontrollieren. In den vielen Beziehungen, wo sich zwei Menschen zusammenfinden, um sich zu ergänzen, da laufen dann diese subtilen Kontrolldramen ab, nicht? Hermann sagt zu Hermine, du hast schon wieder vergessen, mir den Zahnstocher auf den Teller raufzulegen, du alte Kuh. Nicht? Und dann ist das Drama los, das Ehedrama. Die ziehen sich beide an den Ohren und so weiter. Nicht? Und Hermine kontrolliert Hermann ab, nicht, wenn jetzt Hermann ein Buch kaufen will. Nein, das geht dir nicht an, nichts an, Kleiner. Du liest den Blick gefälligst, ja? Nicht? Und so weiter kontrolliert in den armen Hermann, dass er sich kein anständiges Krishna-Buch zulegen kann. Nicht so? Das ist ganz bekannt unter Menschen, weil die erwarten von anderen, eine Vollkugel zu werden, also die Unvollkommenheit zu erfüllen. Deswegen kontrollieren die sich und beißen sich von hinten in die Haxen, dass es nur so zwitschert. Und so weiter. Das ist meistens da. Deswegen, ein Mensch muss ein Devotee wissen, dass es nicht die Vollkommenheit, sich mit einer anderen Halbkugel zu verbinden, die gleichen Wünsche nach Vollkommenheit mit sich haben. Das ändert sehr oft. Man muss eine andere Ebene haben. Deswegen wird zum Beispiel bei Krishna-bewussten Ehen immer Wert gelegt, dass sich Mann und Frau darüber müssen sich besprechen. Wie können wir diese Verbindung benutzen, um Krishna besser zu nutzen, zu dienen? Wenn die einfach nur so in ihrem kleinen Kugelleben da bleiben, nicht? Dann wird das bald in ein Kontrolldrama ausbrechen, wo sich beide einfach nicht zufrieden fühlen. Das ist jetzt ein bisschen Ehepsychologie gewesen. Für einen Brahmachari, der nicht den Weg geht, die Unvollkommenheit im Herzen zu überwinden, oder eine Brahmacharini, die nicht heiratet, da sind die Möglichkeiten, er muss tiefe Freundschaften pflegen mit anderen Brahmacharis, das ist ganz wichtig. Die Matajis, die unverheirateten Matajis in der vedischen Gesellschaft müssen das auch machen. Die müssen zusammenkommen, Gemeinschaft pflegen miteinander, sprechen, Priti geben, also einen liebevollen Austausch geben. Denn sonst wird man das beim anderen Geschlecht suchen, was nicht so ohne Gefahren ist, eben, damit dieses Kontrolldrama nicht ausbricht. Wer also ein echter Brahmachari sein möchte und ein echter Brahmacharini und wer auch als Grihastha gerne diese emotionale Aufgehobenheit sucht, muss unbedingt es lernen, mit Devotis Gemeinschaft zu pflegen. Viele unserer jungen Grihasthas wissen das nicht im ausreichenden Maße. Die denken, oh, wenn ich nur mit meiner Frau oder nur mit meinem Mann zusammen bin, dann tue ich mich in dieser Beziehung, da finde ich Schutz, da finde ich endlich mal diese emotionale Nähe und kann mich richtig aussprechen. Das stimmt auch zu einem gewissen Teil. Dafür ist eine Ehe auch da. Doch damit es nicht so begrenzt bleibt, ist es ganz wichtig, weiter Freundschaften zu pflegen mit anderen Devotees. Die Frauen mit den Frauen, weil man unter Frauen ganz anders miteinander sprechen kann als mit den Männern und die Männern unter Männern, weil man auch unter Männern ganz anders an Themen herangehen kann und diese wichtige Nahrung auch dort bekommen kann. Dann wird man stark sein, wenn man im Grihastha-Leben ist und nicht so aneinander kleben und aneinander hängen und dann schließlich in die Umkehrung dieser Anhaftung reinkommen, nämlich das kontrollieren zu wollen, damit man ja eben das kriegt, was man da will. Das sind ein paar Überlegungen, die ich unbedingt beisteuern wollte, weil ich glaube, dass wir dieses Thema sexuelle Anziehung nicht lösen können, von dieser wichtigen Frage, die jeder von uns hat, diese berechtigte Frage, wie kann ich Nahrung finden als Wesen, als Mensch in dieser Welt. Bhaktivinoda Thakur erläutert das so, dass es ganz wichtig ist für einen Devotee, physisch, intellektuell und auch mental stimuliert zu sein, nicht? Und das Mentale, da wird's nicht, wir brauchen einfach Zuneigung, die wir von Menschen empfinden. Als ein Sannyasi, als euer älterer Bruder in vieler Hinsicht oder Onkel sogar in mancher Hinsicht, wenn man es davon sagt, möchte ich euch sagen, habe ich selber gemerkt, dass es gut ist, innerlich ausgeglichen zu sein, im Geiste ausgewogen zu sein und dann anderen Menschen, den jüngeren Devotees Zuneigung zu geben. Die brauchen das. Ich, als älterer Devotee merkt man das, wenn man in einen Tempel hineinkommt von langer Zeit. Es ist sehr wichtig, dass man alle Devotees grüßt. Das ist für die sehr wichtig, diese Art von Zuneigung, die von Älteren zu Jüngeren fließt, zu verspüren. Es heißt, in der Gemeinschaft von Devotees sollte Zuneigung von den Älteren zu den Jüngeren fließen, so natürlich wie Wasser von einem höheren, sagen wir mal, von einem höheren Ebene zu einer niederen Ebene. Und Respekt sollte so natürlich von den Jüngeren zu den Älteren aufsteigen, wie Rauch, wie Rauch, der nach oben steigt. Nicht? Das sind die beiden Wege, wie Zuneigung geht. Von oben nach unten, wir als ältere Devotees, und viele von euch sind auch ältere Devotees, sollten das unbedingt ausreichend beherzigen, dass sie sich um die Jüngeren kümmern, wie die Brüder, die älteren Brüder, um die kleineren Geschwister. Und dann wird es leicht sein, dass wir nicht die Devotees so schwer zufrieden haben mit so schwer, sagen wir mal, zu tun haben mit der Lust. Wenn man nämlich emotional zufrieden ist und Zuneigung spürt, dann nimmt es nicht diesen komischen Weg der sexuellen Anziehung, da löst man gar nichts mit der Sexualität. Das ist Agitation von Anfang bis Ende, also von dem Zeitpunkt, wo es im Geist auftritt, als Wunsch, bis zur Tätigkeit. Es ist Agitation, die nicht wirklich einen zufriedenstellen kann. Es ist eine Kette an die materielle Welt. Gut. Hare Krishna. Puh. Du hast eine ganze Menge erzählt. Ich hoffe, dass es für manche von euch an bestimmten Stellen relevant war. Ich gebe zu, dass ich nicht ganz zufrieden sein kann mit meiner Vorlesung, weil ich habe eben vieles versucht reinzupacken, denn morgen kann ich mich mit dem Thema nicht mehr auseinandersetzen, weil ich morgen über eben Anziehung zu Krishna sprechen möchte. Ich finde, man sagt das immer nur so kurz und so philosophisch, aber morgen werde ich ein Kapitel durchnehmen, das 11. Kapitel aus dem 11. Kanto, aus dem 1. Kanto, wo Krishna nach Dwaraka kommt und wie die verschiedenen Bewohner von Dwaraka Krishna begrüßen und Krishna die verschiedenen Bewohner in Dwaraka begrüßt. Ein Austausch von Zuneigung, sehr, sehr nektarhaftes Kapitel, was wir morgen betrachten wollen. Gut. Srila Prabhupada ki jai, Shishi Gaurinitai ki jai, Go Premanandi Hari Hari Bol. Habt ihr irgendwelche Fragen zu dem Thema? Ich schaue gerade. Ja. Das ist schon so ein Thema, nicht? Also da muss man sich mit befassen, mit dem Thema. Ja. Ich habe viel Mühe gegeben, es war nicht einfach. Weil ich habe hier, also ich muss das mal sagen, bevor wir zur Frage kommen, ich habe hier ungefähr 20 Seiten Notizen. Ich habe gedacht, ich möchte gerne ein Brahmachari-Seminar halten, Brahmacharya-Seminar, und habe da unglaublich über physische und psychologische Aspekte also geforscht und geforscht für 2 Jahre. Das ist alles hier drin. Und ich wollte, aber heute hat mich ein Devotee, auf dessen Meinung ich sehr viel gebe, hatte gesagt, könntest du nicht, wir hörten, du willst ein Brahmachari-Seminar machen, kannst du nicht darüber sprechen? Und da habe ich gedacht, okay, ich bin jetzt leider nicht in der Lage, richtig ein Seminar zu halten aus Zeitgründen, weil da so viele andere Dinge auf der Agenda stehen, aber wollte dann kurz was machen, aber es ist schwierig so. Gut, ja, Hare Krishna.
Du hast erklärt, also den Punkt gemacht, mit dem angesprochen, dass in unserer Gesellschaft, in unserer Bewegung, sind wir jetzt an einen Punkt gekommen, wo wir ein bisschen gemerkt haben, dass etwas kurz gekommen ist, nämlich emotional, psychisch, jetzt emotional und körperlich. Ich lege jetzt im Moment das Prabhupada Lilamrita und das ist ein sehr altes Und Prabhupada ist aufgewachsen ist in seiner Waldhammer Familie, was darüber gekommen ist von seinen Eltern her.
Mhm.
Und dann, Prabhupada ist dann in den Westen ging und am Anfang, als er die Bewegung gegründet hatte, hat angefangen hat, das ist tatsächlich, also Mittelalter auf, das Hauptmerkmal, praktisch der Hauptpunkt, das heißt, was Prabhupada hat, diese
Priti, nicht?
Priti, diese mhm. Zuneigung und diese Feinfühligkeit und unheimlich
ja.
faszinierend. So, ich frage mich, und die Frage ist ja dahin, wo hat man eigentlich eben, oder was ist die Ursache, dass man irgendwie, dass man ein bisschen vernachlässigt hat, dann
mhm.
in der Entwicklung oder
mhm.
diese Bewegung zwischen Bewusstsein, das anscheinend für einige haben dann ein bisschen gelitten. Ist das darauf zurückzuführen, einfach die Leute sehr unerfahren waren, oder fanatisch waren, oder kann nicht radikal sind, oder zu unrein waren, weil es offensichtlich Prabhupada das von Anfang an wirklich alles
ja, sehr gut, ja, ja.
gegeben und das wurde praktiziert, aber irgendwie hat man das anscheinend ein bisschen vernachlässigt. Also meine Frage ist, wo kam das nicht mehr weiter, aus welchem Grund? Vielleicht kannst du
ja. Ich möchte zunächst einmal sagen, das ist sehr interessant, der Punkt, den Harinam Ananda Prabhu aufbringt. Und gerade vor ein paar Tagen habe ich mit einem der ältesten Devotees unserer Bewegung darüber gesprochen. Wir waren ja alle ein Abenteuer für diese Education im Meeting. Und dieser Devotee hatte sehr viel Gemeinschaft mit Srila Prabhupada gehabt. Und wir sprachen über diesen Punkt auch. Und er sagte, was ihm auffiel, ist, dass Prabhupada hatte auf der einen Seite sehr viele, es war klar, Prabhupada war ein Mann mit einer Mission. Das war ganz klar, wie er in den Westen kam. Und er hatte Ziele, die er erreichen wollte. Auch Pläne schon. Er wusste, er wollte Gurukuls, Bücherverteilung, alles Mögliche. Das war ja alles im Blueprint schon da. Aber Prabhupada hat seine Unterweisung immer mit Liebe und Zuneigung gegeben. Das war unglaublich. Prabhupada, wenn einer seiner Devotees geheiratet hat, hat er denen eine Spende gegeben. Das ist für das Kind, für die Kleidung. Babykleidung, nicht? Diejenigen von uns, die heiraten und die jetzt gibt es ja auch viele die kleine Rabaukamänner hier Mädchen in Zürich, also Kinder, nicht? Die wissen, Babykleidung ist so teuer und man hat eine Spende gegeben für die Babykleidung. nicht? Und einmal Eheringe hat er gespendet für jemanden, also der so ein schlechtes Gefühl hatte, nun bin ich das Servant gewesen, Shuddha Kirti war das und nun heirate ich. Prabhupada hat schon Unterweisung gegeben, aber diese Unterweisung war mit Liebe geschwängert und deswegen war es leicht. Kennt ihr das, wenn euch jemand bittet und er ist voll mit Zuneigung, etwas zu machen, dann kann man unglaubliche Dinge machen. Ich weiß, wie wenn wir auf dem Marathon waren und Rohini Sudha Prabhu hat mir dann so mein Quota gegeben für den Tag. Durch eigentlich ist, muss ich ehrlich gesagt sagen, ich bin nicht so geübt in Buchverteilung. Aber wenn Rohini ein Quota mir gegeben hat, da habe ich so eine, boah, das machen wir jetzt, das läuft. Nicht? 10 Bücher oder so. Ich habe immer ein barmherziges Quota, eben weil ich nicht so geübt bin. Das ist mir sehr aufgefallen. Du kannst nicht nur es kann nicht nur eine Anweisung gegeben werden, minus Zuneigung oder ohne Zuneigung. Dann kann derjenige, der sie kriegt, das nicht richtig ausüben. Er kann es nur ausüben, wenn er Geld dafür vielleicht kriegt. Da hat er ein anderes Motiv, da hat er irgendwas, woran er sich festhalten kann. Aber wenn du eine Anweisung gibst, musst du ihm Zuneigung, muss er das Gefühl haben, ja, ist er ein angenommener, liebenswürdiger Mensch und dann kann er das auch machen für längere Zeit, etwas ausüben. Und wir haben, was glaube ich geschehen ist über die Zeit, ist, dass wir so sehr uns auf die Ziele ausgerichtet haben, die eine Predigerbewegung im Westen erreichen muss. Bücher, die verteilt werden, Tempel, die eröffnet werden, ja, all die verschiedenen Predigerziele, dass das dann irgendwie nicht mehr vorgekommen ist. Und du fragst, wieso nicht? Wieso ist diese Zuneigung dann nicht mehr gegeben worden? Ich kann nur sagen, das muss an unserer eigenen Unreife liegen. Ein reiferer Devotee kann, weiß das. Das wird ja in den Schriften so gesagt, dass wir Älteren müssen den Jüngeren unsere Zuneigung zeigen. Und wenn du Fortschritte machst, kommt das natürlich. Du kannst nicht jemanden so, ach ja, hier kriegst du eine Königsmango als Zeichen der Zuneigung. Das muss fließen wie Wasser von oben nach unten. Das ist eine natürliche Sache. Nicht? Das ist eine natürliche, wie soll ich mich ausdrücken? Das ist natürlich. Wasser fließt von oben nach unten ganz natürlich, spielerisch leicht. Und wir waren vielleicht nicht so fortgeschritten, dass wir das nicht natürlich empfinden konnten, diese Zuneigung zu jüngeren Devotees. Und wir wollten sie vielleicht kontrollieren. Wir alle wissen, wie schön, wenn ein Mensch, der nicht so fortgeschritten ist, Position kriegt, der will sofort kontrollieren. Nicht, wenn du einem jungen Bhakta sagst, du bist jetzt gibst ihm eine Position, du bist der Tempelbeauftragte Saubermacher. Dann läuft der hundertprozentig morgens mit dem Besen herum und knallt den Besen auf die Köpfe von allen anderen. Ich bin der Tempelbeauftragte Saubermacher. Nicht, wenn du einem unqualifizierten Menschen Position gibst, benutze das, um es auszubeuten. Deswegen gib niemals eine Sutra-Position. Das ist das Schlimmste, was man tun kann. Und das ist vielleicht ist das geschehen, dass wir nicht so qualifiziert waren und dass unsere Bewegung sozusagen, ja, unsere Bewegung ist eine Emergency-Situation. Wie Prabhupada das ausdrücken? Das Feuer brennt und dann werden halt, das ist eine Emergency, wie sagt man Emergency, Notfall, und dann werden Positionen verliehen, die vielleicht noch nicht mit der Qualifikation erfüllt werden. Unter Umständen ist das eine Bemühung, eine Ahnung. Ein fortgeschrittener Devotee ist der Freund eines jeden, das muss er drin haben. Wisst ihr also, schade, dass ich es jetzt nicht da habe, Krishna spricht hier zwei Gitas, die Bhagavad Gita und die Uddhava Gita. Und am Ende der Uddhava Gita, schade, dass ich die jetzt nicht habe, ist Madhu Mangal noch irgendwo hier? Nicht da. Kannst du ihn gerade holen? Er hatte im ersten, als er mir was brachte, das erste, was er mir gebracht hat, das erste Buch. Da ist die Uddhava Gita drin, wenn er das mal bringt. Da kann ich euch jetzt vorlesen, wie Krishna sagt, diese Zuneigung zu anderen Lebewesen zu zeigen, ist ganz, ganz wichtig. Ist die wichtigste Art, ihn zu verehren. Das ist der Sat, also das ist das Verhalten eines Devotees. Ich möchte euch das gerne, weil das so ein neuer Punkt ist in unserer Überlegung, im Originaltext vorlesen, denn das muss man hören, um dann richtig überzeugt zu sein. Es gibt keine höhere Verehrungsmethode, sagt Krishna, in den abschließenden Texten der Uddhava Gita, als jedem Lebewesen freundlich gesonnen zu sein. Das heißt natürlich, dass man sie erhebt im spirituellen Leben. Das ist nicht so, dass man dadurch, dass ich jetzt durch Zürich gehen muss und allen Leuten freundschaftlich an den Backen ziehen soll, das würde überhaupt nicht, würde wahrscheinlich auch nicht so wertgeschätzt werden. Nicht? Krishna. Sehr gut, Madhu Mangal. Danke. Da hat er also die Uddhava Gita gesprochen. Die Uddhava Gita, wenn man sie sich anschaut, ist sehr, sehr anspruchsvoll. Es werden sehr viele Themen da besprochen. Und Uddhava möchte zum Schluss noch so etwas wie eine Essenz haben, weil es so viel Leben war. Und dann bringt Krishna es auf folgenden Punkt. Ja, hier. Yes. Ja, 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 ach Krishna. So. Man sollte die Geringschätzung seiner Begleiter übersehen und das körperliche Bewusstsein aufgeben, und man sollte dann Ehrbietung darbringen, jedem, selbst den Hunden, den von aus den Kasten ausgeschlossenen, den Kühen und den Eseln, indem man flach auf dem Boden wie ein Stock niederfällt. Sie denken, was ist jetzt los? Also man sollte also, das stellt euch mal vor, wir würden jetzt hier spazieren gehen und plötzlich würden wir dann Esel erwischen und dann, okay, Uddhava Gita, please accept my humble obeisances, my dear ass. Aber hört jetzt weiter, dann wird es klar. Solange man nicht völlig die Fähigkeit entwickelt hat, mich in allen Wesen zu sehen, muss man mich weiterhin durch diesen Vorgang verehren, und zwar mit Rede, Geist und Körper. Durch transzendentales Wissen über die alldurchdringende Persönlichkeit Gottes ist man in der Lage, die absolute Wahrheit überall zu sehen. Tatsächlich, ich halte diesen Vorgang, nämlich Geist, Worte und Körper zu benutzen, um mich in allen Lebewesen zu erkennen, für den besten Vorgang der spirituellen Erleuchtung. So, mit anderen Worten, ein Devotee versucht, andere als Teile Krishnas zu erkennen. Nicht? Die sind so kann er Krishna in allen Lebewesen sehen. Jeder ist verbunden mit Krishna. Der Mensch auf der Straße, der Mensch im Tempel, der ältere Devotee, der jüngere Devotee. Man sollte ihn als Teil Krishnas sehen und als und Krishna im Herzen eines jeden. Und dann wird man sich sehr wohltätig allen gegenüber verhalten und niemals auf Fenze oder böse Gedanken gegen andere hegen. Das ist sehr wichtig. Krishna sagt, das ist der wichtigste Vorgang, solange man noch nicht ihn völlig verwirklicht hat. Und ich glaube, das ist manchmal ein bisschen kurz gekommen, weil eben der spirituelle Fortschritt, der dazu nötig ist, sich erst noch einstellt nach und nach. Kein Meister ist vom Himmel gefallen. Aber das heißt auch nicht, dass man sollte nicht sich einbilden, etwas zu sein, bevor man es tatsächlich ist. Prabhupada musste so viele Positionen vergeben. Wenn wir uns das mal überlegen am Anfang, stell dir mal vor, gerade war jemand 3 Wochen im Tempel, da war er schon Tempelpräsident, macht den Tempel irgendwo auf. Und natürlich haben die manchmal Fehler gemacht, waren ja nicht geschult. Und noch nicht so fortgeschritten. Gut, Hare Krishna, das ist ein Versuch, diese Frage zu beantworten. Es gibt bestimmt noch andere Aspekte. Karuna Mayi.
Das ist der Unterschied, den oft hat auch gemischt zwischen Zuneigung und Anerkennung. Anerkennung soll man ja, braucht man die Zuneigung, soll man
überwinden. Braucht man? Ja. Wo der Wunsch nach Anerkennung, das ist sehr miteinander verbunden. Ein bisschen Anerkennung braucht man auch. Wenn sich bemüht hat den ganzen Tag und dann kommt man runter und dann sagen die einem, du hast wohl den ganzen Tag geschlafen, nicht? Nee, aber jetzt will ich schlafen und zwar einen traurigen Schlaf. Nicht? Ich würde sagen, in dem Augenblick wird der Wunsch nach Anerkennung gefährlich. Der Wunsch, wenn wir einfach mehr als das Gebührliche haben wollen. Anerkennung, ja, muss ich mich hier sehr vorsichtig ausdrücken, weil natürlich generell gepredigt werden gar keine Anerkennung. Puh, ich will das natürlich nicht über den Haufen werfen. Ja. Ich würde sagen, wenn wir miteinander höflich und respektvoll umgehen, dann braucht der Einzelne nicht mehr diese Anerkennung so viel. Ach, das ist ein schwieriges Thema, Karunamayi. Ach, Krishna. Da kann man nur persönliche Antworten geben. Also ich sage mal ganz persönlich, das sind so die Grenzfälle, wo Meinungen in Frage kommen. Ich habe da noch nicht eine schastrische Anweisung gehört und will jetzt auch nicht die Shastras verbiegen, um da irgendwas reinzubringen. Wir brauchen eine ganz gewisse Anzahl von Zuneigung. Und wenn wir ein bisschen uns sicherer sind, brauchen wir nicht diese Anerkennung. Nur ein Mensch, der total unsicher ist, das merkt man schon, wenn der anfängt zu sprechen, dann sagt er, ich habe wieder so viel gemacht heute. Ich habe so viel Tüten Prasadam und das Volk gebracht. Nicht? Weil er sich so unsicher ist. Und dann, boah, hast gut gemacht und boah, hast auch nicht ausgelacht. Also das ist so auf einer sehr primitiven Ebene der Kommunikation, so dass man so nach Anerkennung ausstrebt. Wenn jemand sich sicher ist, braucht er das gar nicht, die Anerkennung. Deswegen, jetzt habe ich die Antwort. Ich habe ein bisschen gefippelt, bis ich sie bekam. Wenn ein Devoti das Maß an Zuneigung bekommt, was er braucht, das heißt einfach ein bisschen Priti, ein bisschen, ja, schön, dass es dich gibt. Du, nicht einfach so ganz normale Zuneigung. Nicht? Dann ist es ihm nicht mehr wichtig, dann braucht er nicht mehr diesen Wunsch nach Anerkennung, dieses etwas negativ Belastete, was du... Du unterscheidest das ja, nicht? So würde ich sagen. Sorry, it must have been difficult to hear the translation because I was not so sure how to answer this. Ja?
Weißt du,
ob
ich ganz kurz was der Unterschied ist zwischen Priti und Prema?
Ja.
Es geht die Priti nur unter den
ja.
Krishna,
ja. Ja. Der Unterschied zwischen Priti und Prema. Es ist interessant. Es gibt insgesamt, habe ich einmal gehört, also in einem Sanskrit-Dictionary, das müsste noch Gelehrte vielleicht überprüfen, gibt es ungefähr 60 verschiedene Worte im Sanskrit für Liebe. Und es bezieht sich auf die unterschiedlichen Nuancen, die das hat. Zum Beispiel im Eskimo-Land gibt es, glaube ich, 35 verschiedene Worte für Schnee oder was 24. Nicht, weil es da ist, also Neuschnee, leicht gefrorener Neuschnee, etwas stärker angefrorener Neuschnee und dann Altschnee, dann also 24 verschiedene. Ich bin da jetzt nicht so Expert, das alles zu finden. Aber das heißt, da setzt man sich ernsthaft mit dem Begriff Schnee auseinander im Eskimo-Land. Nicht? So in unserer Kultur setzt man sich ernsthaft mit dem Bereich Liebe auseinander und deswegen gibt es da also sowas um 50 oder 60, zwischen 50 und 60. So genau erinnere ich das nicht. Und Priti ist jetzt zwischen Lebewesen. Prema ist etwas, was das Lebewesen für Krishna erfährt. Und Daya, Barmherzigkeit oder Karuna, das kommt, glaube ich, von oben nach unten. Also von Gott zum Lebewesen. Also das wäre mal interessant, das alles auszuloten, diese Begriffe. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Genauso wie Bhakti. Bhakti kann nur das Lebewesen für Krishna empfinden. Man kann nicht Bhakti für ein anderes Lebewesen. Hingabe. Es gibt ja sicherlich unter den Menschen auch so etwas wie Hingabe. Surrender, nicht? Aber das wäre nicht Bhakti.
Wir haben kürzlich nachgeschaut.
Mhm.
Und
da kommt schon auf Krishna?
Es kommt ziemlich oder mehrheitlich auf Krishna.
Auf Krishna.
Auf Priti.
Ja.
Meine Frage ist, wenn man ein bisschen tiefer reingeht, wenn man das Lebewesen seine Liebe Krishna darbringt,
ja.
Und weil eben das Beispiel wird in den Wesen gegeben, die Wurzel.
Ja.
Dann alle Lebewesen kriegen dann automatisch werden dadurch genährt.
Ja. Ich muss die ehrliche Sache sagen, Ich muss die ehrliche Sache sagen, hier ist ein Bereich. Ja, ach, du hast aber eine andere Frage gestellt. Ja, das mit der Priti wusste ich jetzt nicht. Danke, da habe ich ein falsches Verständnis gehabt. Ja, das, aber du fragst jetzt danach, wie ist es danach, wenn man Krishna liebt und dann kann man alle Lebewesen, dann werden alle Lebewesen versorgt. Wir haben das, glaube ich, oft falsch interpretiert. Nur Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Das haben auch ein Filmer hier gesehen, der hat das so ein bisschen impliziert. Der hat eine Mutter gesehen, die gechantet hat, wenn das Kind die Mutter gebraucht hatte. Das war so impliziert. Kennt ihr diesen Film? Das war so, da hat er nicht kommentiert, aber das war so, hat er uns feinstofflich auf etwas reingewürcht, filmerisch zu Deutsch gesagt, nicht? Oder auf etwas aufmerksam gemacht, wenn man das so sehen will. Es ist so, dass wir immer wieder finden, dass fortgeschrittene Devotees eben sich wirklich um Lebewesen kümmern. Prabhupada klingelte einmal nach seinem Servant und da kam er rein und dann hat Prabhupada gesagt, hier ist dieser Käfer. Der ist auf dem Rücken. Bitte nimm ihn, stell ihn richtig hin und bring ihn an die Freiheit. Nicht? Das war, Prabhupada war nicht zu sehr jetzt Krishna, 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 Krishna und gar nicht, der war hat sich um den Käfer gekümmert. In Shruti Kirtis Sache kommt das vor. Ja. Warum? Weil ein Devotee dann einfach sieht, dass Krishna, der einfach ein Teil Krishnas ist, also ein reiner Devotee, sieht das so. So Mercy, deswegen wird gesagt, die Devotees sind Ozeane der Barmherzigkeit. Das können die tun durch ihr Krishna-Bewusstsein, da sehen sie jeden spirituell. Ich meine, du bist ein Beispiel dafür selber. Du gehst auf die Straße und du weißt, dass manchmal muss man sich überwinden, die Literatur zu verteilen. Und wir wissen alle als Prediger und als Literaturverteiler, man kann es tun aus Pflicht heraus. Das ist eine Möglichkeit, sich zu überwinden. Das ist meine Pflicht jetzt, meinem spirituellen Meister gegenüber. Es gibt aber auch bei der Buchverteilung, und das wird ja auch immer erwähnt, so ein Gefühl wie, ja, ich möchte den gefallenen Seelen einen Benefit erweisen. Nicht? Das ist auch eine Motivation. Die kann man eigentlich nur haben, wenn man jemanden als Krishna als Teil sieht. Dieses Mitleid, das geht nicht anders. Oh. Predigen, weißt du, wenn man sich dann hinsetzt und wieder den Leuten das erklärt und manchmal, wenn man nicht sich wirklich umkriegt im Geist, die sind jetzt Krishnas Teile, ich muss das jetzt tun, dann würde man einfach nur aufstehen und sagen, ja, ich habe was anderes vor heute als Predigen. Gut, dann würde ich sagen, dass wir haben jetzt schon 9:10. Ich möchte mich herzlich bedanken für eure Aufmerksamkeit, die ihr der Vorlesung gegeben habt. Morgen kommt der zweite Teil, der ist noch wichtiger. Also morgen, das ist richtig schön morgen. Mal sehen. Das ist von Krishna natürlich abhängig. Srila Prabhupada ki jai, Hisi Gonitai ki jai, Gol Premanandi Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. Thank you.